Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ehre sei dir, großer Gott, allein. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du dich uns offenbart hast, dass wir dein Wort haben, dass wir die Heilstaten haben, dass du für uns in diese Welt gekommen bist, Jesus, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass du alle unsere Schuld getragen hast und wir Leben haben dürfen, Leben mit dir, dem Allmächtigen, Leben in Ewigkeit und gemeinsames Leben, auch Leben als Gemeinde, Leben im Kampf gegen die Sünde, immer mit weniger Sünde. Danke für diese Wahrheiten, danke, dass wir auch heute in diese Wahrheiten Einblick haben dürfen und bitte hilf uns dabei, bitte rede zu uns persönlich, zu mir, zu jedem, der heute hier ist, bitte schenk Kraft und Konzentration dafür und ja, bitte wirk du durch deinen Heiligen Geist in uns, was dir gefällt. Amen. Wir haben zu Hause ein Kinderbuch. In diesem Kinderbuch geht es um Emil. Und Emil muss in der Mittagspause immer für eine bestimmte Zeit in seinem Bett bleiben. Und an einem Tag sieht er an der Wand einen Kratzer. Und der Kratzer sieht aus wie ein Mund. Und dann verlässt Emil sein Bett, lässt nur so ein Bein gerade noch auf dem Bett drauf und holt sich einen Filzstift von dem Schreibtisch. Und dann tut er etwas Schlimmes. Er malt zwei Augen und eine Nase an die Wand. Und dann sieht das dort aus wie ein Gesicht. Und dann merkt er, dass Mama das gar nicht gut finden wird. Er versucht es irgendwie zu korrigieren, klappt alles nicht. Dann hört er, wie Mama kommt. Er versteckt sich noch schnell unter seinem Bett. Und natürlich, alles kommt raus. Emil bekommt eine Strafe, aber die Mama hat ihn trotzdem lieb. Und in den Armen seiner Mama kann er dann auch wieder nicht zu traurig sein. Sie reden dann noch darüber, dass er ganz unglücklich war, als er sich versteckt hat und dass es doch besser ist, dass sie die Angelegenheit jetzt klären konnten und die Mama sorgt dann sogar noch dafür, dass die Wand wieder sauber wird. Und am Ende heißt es dann in dem Buch, vergeben ist viel, viel besser als verheimlichen. Es ist eine Geschichte, die uns zeigen will, dass Sünde ernst zu nehmen ist, aber dass wir vor allem eins damit sein sollen, offen. Offen gegenüber Gott, unserem Vater und das, weil er vergibt. Und so lautet das Predigtthema für heute, ein offener, aber ernster Umgang mit Sünde. Aber vor allem ein offener. Und das sehen wir im Johannesbrief in Kapitel 1, ab Vers 8. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und diese Verse gehören zu dem Abschnitt, den wir letzte Woche begonnen haben. Da hatte Johannes gesagt in Vers 5, Gott ist Licht. Gott ist absolut heilig und perfekt, mehr als wir es uns vorstellen können. Und das ist auch hier jetzt weiter die Grundlage. Gott ist Licht und daraus folgen jetzt ein paar Dinge. Letztes Mal hatten wir schon, okay, wenn das so ist, dass Gott Licht ist, bedeutet das, dass auch nur wenn wir selbst im Licht wandeln, wir moralisch rein sind, wir dann nur dann Gemeinschaft mit Gott haben. Wir müssen uns da nichts vormachen, auch Gott nicht, können wir auch nicht. Und die einzige Chance ist, mit unserer Sünde ans Licht zu kommen, ins Licht Jesu treten und dann reinigt er uns, weil er gnädig ist. Und da geht es heute eigentlich weiter. Wir müssen im Licht leben, dauerhaft. Sünde bereuen und lernen, sie sein zu lassen. Das macht einen Christen aus. So, und wer dabei jetzt aber meint, wirklich keine Sünde zu haben, der macht sich was vor. Vers 8. Und unser erster Punkt, bekennende Sünder. Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also im Licht leben, mit Jesus unterwegs sein, heißt nicht, dass man auf einmal komplett raus ist aus der Sünde. Wer das denkt, hat nicht verstanden, wie tief Sünde in uns drinsteckt. Und grundsätzlich trennt uns Sünde von Gott. Aber bei einem Christen ändert sich deshalb nicht plötzlich wieder der Beziehungsstatus. Weil wer mit seiner Sünde in das Licht Jesu hineingetreten ist, bei dem hat sich der Beziehungsstatus zu Gott einmal grundsätzlich verändert. Er ist jetzt Kind Gottes und das bleibt er. Aber auch bei einem Christen trennt Sünde von Gott. Sie trennt in der Weise, dass sich die gelebte Beziehung ändert. Die Qualität der Beziehung oder die Gemeinschaft verändert sich. Also ähnlich wie beim Familienkonflikt. Man bleibt verheiratet, man bleibt Kind, auch wenn man den anderen verletzt hat. Und trotzdem muss es geklärt werden, weil sonst die Beziehung, das Miteinander dauerhaft drunter leidet. Bei Gott ist das ähnlich. Wenn wir sündigen, fallen wir nicht aus der Gnade oder so. Aber es ist dann auch nicht alles in Ordnung und wir können nicht einfach so weitermachen. Wir sollen dann tun, was Johannes in Vers 9 schreibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gnädig, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir sollen unsere Sünde bekennen, sie Jesus bekannt machen, sie ans Licht bringen, nicht verheimlichen. Und das, dann ist er was? Dann ist er treu und gnädig, dass er uns die Sünden vergibt. Da steht aber nicht treu und gnädig. Da steht treu und gerecht. Warum steht da gerecht? Wenn er vergibt, ist es doch eher gnädig. Gerecht wäre es ja, irgendwie eine Strafe zu geben. Gott ist gerecht, weil für die Sünde eines Gotteskindes schon bezahlt wurde. Jesus hat dafür bezahlt. Jesus ist für diese Schuld schon gestorben und hat die Schuld durch seine Auferstehung beseitigt. Gott ist gerecht, wenn er uns die Schuld erlässt. Jesus hat alles beglichen. Darauf berufen wir uns immer wieder, bei jeder Sünde, bei jedem Fehltritt. Herr, bitte vergib. Und Herr, hab Dank, dass du vergibst, so wie du es zugesagt hast und so wie du es durch Jesu Tod und Auferstehung erwirkt hast. Und ich muss nicht jedes Mal grübeln, ob du auch das vergibst und das nächste auch wieder. Nein, du handelst gerecht, wenn du es mir vergibst. Kennst du das, dass du das denkst? Hast du schon wieder diese Sünde getan? Oh, und kann ich damit jetzt nochmal zu Gott kommen und um Verzeihung bitten, um Vergebung bitten? Wird er mir jetzt wirklich nochmal vergeben? Das musst du dich nicht fragen. Es ist keine Frage der Gnade. Gott war schon gnädig. Er ist gnädig, er hat für dich bezahlt und zwar für alles, ein für alle Mal. Als Kind Gottes ist es jetzt eine Frage der Gerechtigkeit. Das ist wie bei einem Restaurantbesuch. Du hast dein Geld vergessen, kannst nicht bezahlen. Aber was, wenn vorher schon jemand da war, der für dich bezahlt hat? Du musst den Kellner nicht um Gnade bitten, um was zu essen zu bekommen. Es ist nur gerecht, wenn du nicht nochmal für dein Essen bezahlen musst. Es wäre ungerecht, wenn der Kellner von dir jetzt auch noch Geld nehmen würde. Der Grund für Gottes Vergebung liegt nicht an deinem Betteln, deiner Hingabe oder Demut, sondern an dem, was Jesus bereits für dich getan hat. Gott wäre ungerecht, wenn er dich für dieselben Sünden noch einmal belangen würde, obwohl Jesus bereits für alles bezahlt hat. Warum sollte Gott nur die bisher begangenen Sünden vergeben? Nein, Gott hat schon das vergeben, hat schon für das bezahlt, was du auch in der Zukunft immer wieder falsch machen wirst. Dir ist vergeben. Liebes Kind Gottes, dir ist vergeben. Aus der Sicht von Golgatha waren alle deine Sünden in der Zukunft. Also wenn wir sündigen, ist verheimlicht nur das ganze Kleinreden nicht richtig und nicht sinnvoll. Wir sollen es bekennen. Wir können es bekennen. Unser Beziehungsstatus hat sich nicht verändert. Wir bleiben Kind Gottes. Und unser Vater ist vergebungsbereit. Immer, 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 immer. Er hat schon vergeben. Er handelt dabei völlig gerecht. Es wurde bezahlt. Von seiner Seite steht ihm nichts im Weg. Wenn du bekennst, er vergibt. Er hat dir schon vergeben. Und dann wäre es eine Lüge, Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nie gesündigt. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nie gesündigt haben, dass es nichts gibt, wofür Gott uns anklagen kann, wir uns seinem Urteil nicht unterstellen, dann sagen wir, Gott, alles, was du mit Jesus getan hast, stimmt eigentlich nicht. Er ist nicht wirklich gestorben für uns. Er hat gar nicht für uns sterben müssen, weil es gab ja nie etwas, worüber ein Todesurteil ausgesprochen werden durfte. Das Evangelium von Jesus, dass er unser Messias, unser Heiland, unser Retter ist, das kannst du nur haben, wenn du auch dem Urteil Gottes über Sünde zustimmst. Und nicht nur über Sünde generell, sondern über deine Sünde. Und das hört nicht auf, wenn man Christ geworden ist. Auch da sagt man immer noch, ja, ich habe gesündigt. Ich bin nur hier, weil Gott mich begnadigt hat. Nicht besser als sonst irgendjemand. Als Christen sind wir bekennende Sünder. Und dann denkt man manchmal, okay, wenn ich Christ werde, werde ich immer weniger Sünde haben. Darum geht es auch als Christ, weniger zu sündigen. Und ja, das sollte auch das Ziel sein, aber das heißt nicht, dass wir dann noch weniger Sünde, immer weniger Sünde bei uns sehen. Wenn wir das denken, dann haben wir nicht beachtet, wie tief Sünde in uns sitzt. Als Christ entdeckt man immer mehr, wie sündig man ist. Auch wenn man denkt, es müsste doch andersrum sein. Aber ich weiß heute mehr, wie sündig ich bin und wie nötig ich Gottes Gnade habe, als ich es noch vor 3 Jahren wusste oder es vor 10 Jahren wusste. Je länger wir im Licht Jesu wandeln, desto mehr sehen wir erst, wo überall die dunklen Flecken sind. Und dann ist es, glaube ich, hilfreich zu überlegen, was ist Sünde denn? Und auch das lernt man immer mehr zu, wenn man als Christ reift. Und auch das zu sehen, wo das bei sich vorkommt. Und dann ist Sünde zum Beispiel nicht nur das, was man falsch macht. Sünde ist auch, wenn man das Gute und Richtige nicht macht. Also jemand hassen ist Sünde, aber jemanden nicht lieben ist auch Sünde. Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und Sünde ist nicht nur das falsche Tun und auch nicht nur das richtige Nicht-Tun, sondern Sünde ist auch das falsche Begehren, Wollen oder Denken. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 22, jeder, der auf seinen Bruder wütend ist, gehört vor Gericht. Er tut etwas Falsches. Und dann ist Sünde auch nicht immer eine offensichtliche, einmalige Sache, sondern manchmal auch irgendwie kulturell, familiär oder persönlich geprägte Gewohnheit. Dinge, wo wir manchmal unwissentlich, aber halt doch falsche Gewohnheiten, Gedankengebäude oder einen nur scheinbaren Charakterzug haben, der das aber gar nicht ist. Wo wir uns so verhalten, wie sich am natürlichsten für uns anfühlt, es aber trotzdem falsch ist. Oder wir einfach das machen, was alle machen, oder wir so leben, wie wir es von klein auf gelernt haben und es bisher noch gar nicht als Sünde bemerkt haben. Sünde kann tief verborgen sein. David betet in Psalm 19, Vers 13, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Sünde ist alles, was nicht so ist, wie Gott es haben möchte, dass wir aber anders machen könnten, wo es manchmal aber lange braucht, sehr lange, bis wir überhaupt in der Lage sind zu lernen, es anders zu machen oder wo es lange dauert, es überhaupt als Sünde zu erkennen. Und in diesem ganzen Prozess, es wird neue Sünde offenbar, wir bitten um Vergebung, klammern uns an die Gnade, versuchen Gott mehr zu lieben, scheitern wieder, klammern uns noch fester in diesem ganzen Prozess, werden wir von immer mehr und immer tiefer sitzenderer Sünde gereinigt. Und das wird zunehmend anstrengender und schmerzhafter, weil es mehr an die Substanz geht und Gott Sünde bei uns entfernen möchte, die einfach noch tiefer in uns steckt. Aber es ist gut und heilsam, wenn er das tut, wenn es so ist, weil Sünde immer schlecht ist und er uns dabei sich selbst ähnlicher macht. Und Gott sei Dank, dass er uns als seinen Kindern alles vergeben hat, alles. Auch die verborgenen Sünden. Gott sei Dank. Und deshalb können wir überhaupt auch so offen mit unserer Sünde sein. Offen, aber auch ernst. Aber vor allem offen, weil er vergibt, weil er vergeben hat. Und trotzdem stellt man sich da vielleicht die Frage, wie finde ich da die richtige Balance? Einerseits offen, andererseits auch ernst. Ich soll nicht sündigen, aber kann auch wissen, er hat schon alles vergeben. Das ist doch ein sehr feines und empfindliches Gleichgewicht. Und ja, das ist es. Und das schauen wir uns an einem zweiten Punkt an, ein empfindliches Gleichgewicht. Vers 1 aus Kapitel 2. Und Johannes setzt hier irgendwie nochmal ein bisschen neu ein, sagt, meine lieben Kinder. Und dann fasst er zusammen und sagt ihnen, warum er ihnen das geschrieben hat, was er ihnen bisher geschrieben hat. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also ja, wir haben Sünde. Wir sündigen immer noch. Aber das ist kein Freibrief, einfach weiter zu sündigen. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und inwiefern trägt jetzt das, was Johannes bis hierhin geschrieben hat, dazu bei, dass sie nicht sündigen? Erstens, weil er sagt, Sünde ist schlecht. Wir sollen im Licht wandeln. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen. Das ist das Gute. Sünde ist schlecht, Sünde ist Finsternis. Finsternis wollen wir eigentlich nicht. Und das Zweite, wenn Johannes ihnen erzählt, dass Jesus ihnen vergibt, dass er dabei treu und gerecht ist, und das für so vieles, was wir an Schuld mitbringen, dann kann und soll das in uns die Liebe zu diesem Herrn entfachen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Oder auch wer weiß, wie viel ihm vergeben ist, der liebt viel. Und da wird uns der ganze Brief weiter mit reinnehmen, diesen Gott zu lieben. Dafür schreibt er ihn, und Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu halten, nicht zu sündigen. Also er schreibt noch die bisherigen Verse, damit sie nicht sündigen. Sünde ist ernst zu nehmen, sie ist falsch, und wir wollen Jesus lieben, der uns davon befreit hat. Und dann sagt er es hier aber auch nochmal, und das ist dann wieder diese andere Wahrheit. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wir sollen nicht sündigen, das ist unser Ziel, aber es gibt halt einfach diesen Fall, der nicht sein soll, der aber doch immer noch und immer wieder vorkommt. Und selbst dann ist unsere Gewissheit genau die, wir haben einen Beistand bei dem Vater und der ist gerecht. Wir sind es nicht, er ist es. Er ist unser Hohepriester, der dauerhaft für uns vor Gott steht. Und dann können wir mit Römer 8, Vers 34 fragen, wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. In Hebräer 7, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Nichts kann uns wieder trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ein Christ hat keine Strafe von Gott zu befürchten, auch wenn er sündigt. Jesus hat schon dafür bezahlt, für alles. Schlechte Konsequenzen folgen aus der Sünde trotzdem. Und Gottes liebevolle Erziehung mag dann auch mal etwas härter werden. Aber Gott sieht in einem sündigen Gotteskind nur seinen geliebten und vollkommen gerechten Sohn. Strafen wird er ihn nicht nochmal. Und dann sind diese zwei Wahrheiten wie ein empfindliches Gleichgewicht, so nennt es N.T. Wright. Der schreibt, es geht hier um ein empfindliches Gleichgewicht. Sünder müssen erfahren, dass Jesus für sie starb und dass ihnen vollständig und aus freien Stücken vergeben werden kann. Sünder, denen vergeben worden ist, müssen wissen, dass dies kein Grund ist, weiterhin zu sündigen. Beide Aussagen sind wahr und stehen mitten im Zentrum dessen, was es heißt, Christ zu sein. Zitat Ende. Vollständig und aus freien Stücken vergeben, aber nicht weiter sündigen. Zwei wahre Aussagen. Beide machen den Kern von dem aus, worum es beim Christsein geht. Man kann leicht von einem der beiden Seiten vom Pferd fallen. Es besteht die Gefahr, dass wir zu sehr bzw. zu einseitig auf Heiligung pochen. Wir nur sagen, wir müssen Sünde ernst nehmen. Und man dann selbst oder auch als ganze Gemeinde man unbarmherzig miteinander wird oder auch Außenstehenden gegenüber. Und gleichzeitig gibt es die Gefahr, dass wir eben doch zu schnell immer wieder dabei landen, dass wir sagen, ja, Jesus vergibt ja. Er hat doch für alles bezahlt, macht alles nichts. Dass wir Sünde dabei aber nicht ernst genug nehmen, wir viel zu wenig den Antrieb haben, sie sein zu lassen und uns heiligen zu lassen. Und jede Einseitigkeit führt immer dazu, dass selbst die Seite, die noch aufrechterhalten wird, dann doch auch wieder kleiner wird. Also wenn wir nur auf Heiligung pochen, das aber ohne Gottes Liebe und Gnade tun, fehlt der Heiligung jede Kraft und jede Grundlage. Aber wenn wir nur die Vergebung und Annahme betonen, ohne dabei Böses wirklich Böse zu nennen, gar nicht klar ist, wofür man die Vergebung braucht und wie groß das Ausmaß von der Vergebung ist. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht. Wir brauchen beide Seiten. Brauchen beide Seiten, um richtig unser Christsein zu leben, um sicher geradeaus zu gehen. Wenn wir die eine Seite weglassen, wird die andere auch nicht lange oben bleiben und wir werden irgendwie Schlagseite im Glaubensleben haben. Und dann ist es ein bisschen wie ein Seiltanz. Beim Balancieren muss man beide Arme weit ausstrecken. Wir brauchen beide Arme, um sicher geradeaus zu gehen. Um gut und zielstrebig als Christ zu leben, müssen wir beides betonen, Vergebung und Heiligung. Wenn wir auf der einen Seite runtergehen, werden wir nicht die gleichzeitig andere Seite auch noch aufrechterhalten. Auf kurz oder lang wird unser Glaubensleben ungesund. Oder wir werden sündigen. Oder was passiert auch? Wir fallen. Passiert das wirklich? Ich glaube, das Bild hinkt ein bisschen. Es ist eher, als würden wir auf einer Mauer balancieren. Wir müssen auch beide Seiten, beide Arme ausstrecken, Vergebung betonen, Heiligung betonen. Wenn wir auf der einen Seite runtergehen, wird es immer gefährlicher, geradeaus zu laufen, ja. Aber wir fallen nicht sofort, aber wanken und können wieder korrigieren. Wir haben Zeit zu korrigieren, beide Seiten wieder im Gleichgewicht zu halten. Oder wir werden auch korrigiert. Weil was ist der größte Unterschied bei beiden Bildern? Wir sind nicht auf uns gestellt. Wir sind nicht allein hoch oben irgendwo in der Luft. Unser Vater läuft mit. Und der wird nicht zulassen, dass wir komplett fallen und dann war es das. Er wird uns merken lassen, wie es ist, wenn wir seine Hilfe ablehnen. Das schon, ja. Und dann will er uns vor allem helfen, dass wir die Arme weit ausstrecken. Und es kann passieren, dass wir fehltreten oder stolpern, also dass wir sündigen. Aber dann hilft er uns liebend gerne auf, weil er treu und gerecht ist. Es wird Konsequenzen haben, schlecht zu laufen und nicht alles dran zu setzen, die Arme auszustrecken. Aber unser Vater bleibt als Vater da. Die Beziehung wird sich nicht ändern. Wir werden nicht aus der Gnade fallen. Die steht fest, wegen Jesus, der seine Arme weit ausgestreckt hat. Liebe Gemeinde, liebes Kind Gottes, lieber Gast, das habe ich euch weitergegeben, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir meinen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und da ist er und da bleibt er. Und dann geht es hier bei Johannes damit weiter, dass er, Jesus, alles ausgeglichen hat. Punkt 3 und Vers 2, alles ausgeglichen. Und er, Jesus, ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden und für die der ganzen Welt. Was ist Sühne? Sühne ist Wiedergutmachung. Sühne ist auch wieder ein religiöser Begriff, es ist auch ein bisschen ein Rechtsbegriff. Jemand gibt etwas als Ausgleich für eine begangene und wirklich existierende Schuld. Er gibt es als Ausgleich, um den dadurch verursachten Streit beizulegen oder den entstandenen Schaden zu beheben. Also die Sühne ist das, was den Schaden dann letztendlich wieder ausgleicht und wieder gut macht. Im religiösen Kontext ist das zum Beispiel, oder war es auch in der Antike, zum Beispiel, dass man eine Gottheit verletzt und man muss jetzt durch irgendeine Handlung oder eine Gabe das ableisten, das sühnen, das wieder korrigieren, was man da falsch gemacht hat und irgendwie den Schaden wieder begrenzen oder den Zorn Gottes stillen oder so. Also Gaben wie Opfertiere oder Geld oder Handlungen wie sich selbst kasteien. In manchen Religionen oder in der Antike auch. Man hat irgendeine Vorgabe, wie das Unrecht abgeleistet wieder gut gemacht werden kann. Und das leuchtet dann einem natürlich nur ein, wenn man davon ausgeht, dass ein Gott bzw. dass dieser Gott existiert und dass es wirklich ein Problem ist, ihn verletzt zu haben. Sondern heißt es hier jetzt aber, dass Jesus für unsere Sünden die Sühnung ist. Also er hat unsere Sünden ausgeglichen, wieder gut gemacht. Die Sünden waren auch hier gegen Gott gerichtet, gegen den einzig wahren Gott. Damit haben wir uns schuldig ihm gegenüber gemacht. Wir haben Schuld gegen den heiligen und vollkommenen und ewigen Gott. Diesen Gott, den Schöpfergott, der dafür sorgen will, dass es im Universum gerecht zugeht. Er ist das Licht. Er will, dass überall Licht ist. Und das ist gut so. Es wäre schlecht, wenn Bosheit frei herumkrasieren könnte. Und dann ist er gerecht, und dann ist es gerecht und gut, wenn er unsere Sünde bestraft. Er das Unrecht angemessen vergelten möchte. Aber was tut er? Er bestraft sich selbst. Er nimmt die Strafe selbst auf sich, verhängt sie an sich selber. Er tut das, um Sühne zu leisten, Wiedergutmachung, um den Schaden zu erfüllen und wiedergutzumachen. Wiedergutmachung, die uns zugutekommt, weil Gott will vergeben, er ist gnädig. Und den Tod seines Sohnes, den braucht nicht er, das Opfer brauchen wir. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Er schenkt es uns zugute. Er hätte auch strafen können, wäre einfacher gewesen. Und perfekte Gemeinschaft hat er auch ohne uns, nur als dreieiniger Gott. Aber er schenkt es uns als Wiedergutmachung für unsere Sünden gegen ihn. Und damit er gerecht handelt und er Böses wirklich als Böse bestraft. Und er erkennt Jesus an als Sühne für alles, was wir gegen ihn gesündigt haben. Er akzeptiert Jesus als vollständige Wiedergutmachung für jeden einzelnen unserer Fehler. Es ist alles ausgeglichen. Und wir haben nichts zu befürchten, weil Jesus ausreicht, weil Jesus so vollkommen ist. Er ist das Licht der Welt, der Gerechte, der Vollkommene, das Leben, unser Ein und Alles. Und eigentlich hätte Johannes mit dieser ersten Aussage hier vom Kontext her schließen können. Er schreibt Christen und sagt ihnen, eure Schuld ist vergeben, gesühnt, ausgeglichen. Aber das ist auch wieder nicht die ganze Wahrheit, beziehungsweise ist mindestens missverständlich. Denn Gott hat die ganze Welt im Blick. Jesus ist die Sühne für unsere Sünde, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt oder für die der ganzen Welt. In Jesus ist auch für die ganze Welt die Möglichkeit gegeben, Wiedergutmachung zu erfahren. Gott hat ihnen vergeben und sie haben die Möglichkeit, Vergebung zu empfangen. Jeder Einzelne, jeder kann kommen und Wiedergutmachung für seine Sünden erfahren, indem man glaubt, dass Jesus genau das für einen persönlich getan hat, dass er für meine Sünde gestorben ist, als Wiedergutmachung, um meine Gottesbeziehung zu heilen, weil seit dem Sündenfall die ganze Menschheit von Gott getrennt ist, er aber Gemeinschaft möchte. Dazu muss man sich natürlich eingestehen, dass man Sünde gegenüber Gott hat, dass man von ihm getrennt ist und dass er da etwas heilen muss. Als Christen sagen wir, dazu ist jeder eingeladen. Jesus ist die Sühne für unsere Sünden und nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und dann ist das hier von Johannes auch eine Aussage gegen christlichen Stolz gegenüber der Welt, wo nicht alle diese Wiedergutmachung für sich akzeptieren. Darf ich dich direkt ansprechen, wenn das auf dich zutrifft? Müsst ihr Jesu Sühnetod akzeptieren? Musst du Jesu Sühnetod akzeptieren? Wenn du in Ewigkeit mit Gott leben möchtest, dann ja. Bist du ein schlechterer Mensch, wenn du sein Sühneopfer nicht akzeptierst? Ich glaube, nein. Du gestehst deine Sünde Gott gegenüber nur nicht ein. Und ich halte das für schlecht und falsch. Und es hat große Konsequenzen, ihm die Sünde nicht einzugestehen. Und gleichzeitig hat es nur gute Konsequenzen, wenn du sie ihm eingestehst. Es bringt einem zumindest in dieser Welt manchmal auch härtere Konsequenzen, eigentlich meistens, aber gut ist es trotzdem. Aber ich halte euch nicht für einen schlechteren Menschen. Ich habe sehr lange und sehr oft auch nicht anders gemacht. Und als Christen sagen wir, wir durften einfach erkennen, Sünde ist ernst zu nehmen. Aber wir können offen gegenüber Gott damit sein. Deshalb, wenn du Jesus' Sühne für deine Sünde bisher nicht angenommen hast, tu es. Es ist nur gut und richtig. Wenn du es schon getan hast und dich für etwas Besseres hältst als die, die es noch nicht getan haben, in ihnen allen, in jedem Einzelnen, sollen wir sehen, was Gott auch ihnen zugedacht hat. Wiedergutmachung und Vergebung. Wir sind nicht besser. Auch wir sündigen immer noch. Und auch wir sind zu den schlimmsten Sünden fähig. Wir brauchen einen Retter. Das zu wissen, macht einen Christen aus. Ich hatte am Anfang von Emil erzählt. Und als bei Emil alles rausgekommen war, läuft er mit seiner Mama die Treppe runter. Und ihr Gespräch geht dann weiter. Die Mutter sagt dann, weißt du, wenn ich Fehler mache, möchte ich sie manchmal auch geheim halten. Überrascht fragt Emil, wirklich? Vor wem willst du sie denn geheim halten? Wenn ich sündige, möchte ich es vor Gott geheim halten. Ich möchte nicht, dass er davon erfährt. Ich möchte auch nicht mit ihm reden, weil er es sonst herausfinden könnte. Das ist doch Quatsch, sagt Emil. Gott weiß sowieso schon alles. Es ist Quatsch. Da hat Emil recht. Und nicht nur er macht es so, sondern die Mama ganz genauso. Und das weiß sie. Sie weiß, Sünde ist ernst zu nehmen, deswegen verheimlicht sie die Sünde. Denkt, dass sie damit nicht zu Gott kommen kann. Aber auch die Mama weiß, wie sich dann im weiteren Gespräch zeigt, sie kann damit zu Gott kommen. Es ist das Beste, wenn sie es tut. Er hat vergeben. Ist vergebungsbereit. Ist bereit, uns jederzeit die Vergebung wieder neu zu verdeutlichen, sie uns zuzusprechen. Vergeben ist viel, viel besser als verheimlichen. Lass uns Sünde ernst nehmen, weil sie schlecht ist und weil Jesus uns davon befreit hat. Und lasst uns ihm gegenüber offen damit sein, weil er dafür bezahlt hat. Er hat alles ausgeglichen. Er ist treu und gerecht. Amen. Und ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte euch gern noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und wir nehmen noch einmal Platz und hören auf ein Postludium.